Sehr schön, und mir fällt an dieser Stelle, weil wir gerade bei alten weißen Männern sind, noch ein, dass wir euch gar nicht vorgestellt haben am Anfang dieser Episode. Episode 189 und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode. Es ist erst die zweite in diesem Jahr, glaube ich, aber schon so besonders. Wir haben uns nämlich mal wieder Gäste eingeladen und aufmerksame Hörer von befreundeten Podcasts können vielleicht schon erahnen, denn wir waren dort in diesem Universum auch schon zu Gast. Und es riecht schon ganz leicht nach Erdbeermarmelade, denn heute ist zu Gast Niklas und Daniel von Laufen Liebe Erdnussbutter. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
Hi, beste Grüße aus der Erdbeerwoche. Grüß dich.
Ja, und herzlich willkommen, lieber Niklas.
Auch von mir, erdbeerrote Grüße. Moin.
Und auch dabei ein Homie natürlich, Adrian, damit ich hier nicht alleine bin mit den Jungs. Hallo, Adrian.
Ja, yeah. Hallo.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, von uns waren auch schon zwei Leute bei euch im letzten Jahr noch zu Gast, nämlich Lukas und Tabea, und da habt ihr euch ja schon ein bisschen unterhalten über Support und viele andere schöne Dinge, was den Laufsport betrifft, und wir haben uns gedacht, dann möchten wir natürlich auch unsere Türen und Toren öffnen, und befreundete Podcasts dürfen natürlich immer zu uns kommen, und das ist heute endlich der Fall. Wir haben es geschafft und wir wollen heute auch ein bisschen miteinander reden, und zwar darüber, wir wollen jetzt keinen zweiten Jahresrückblick und auch keinen wirklichen Ausblick machen, sondern wir gehen so ein bisschen in die Tiefe und überlegen uns, ja, was bedeutet das kommende Jahr vielleicht für uns, was haben wir aus dem letzten Jahr mitgenommen, aber neben der persönlichen Ebene wollen wir auch ein bisschen darüber sprechen, was bedeutet das Ganze, was gerade abläuft, eigentlich für den Laufsport und wohin könnten sich einige Dinge entwickeln. Also sei es, wenn es um Rennen geht, sei es, wenn Rennorganisation zur Debatte steht, oder was bedeutet das vielleicht auch für das Athletinnen-Dasein. Darüber wollen wir heute sprechen. Normalerweise aber, wenn wir hier starten, gibt's immer die klassische Frage, wie geht's euch und wie geht's uns so? Und damit möchte ich auch heute natürlich beginnen. Ich frage jetzt einfach mal, Daniel, wie geht's dir denn so?
Mir geht's tatsächlich richtig, richtig gut, nachdem ich in, jetzt, Achtung, kurzer Werbeblock, nachdem ich in unserem 5,5 Stunden, nee, 3 Stunden Jahresrückblick erzählt habe, wie doof ich das Jahresende fand mit Corona und allem drum und dran, bin ich richtig gut ins neue Jahr gekommen, und bin nicht nur relativ, sondern richtig gut drauf.
Das ist doch schon mal ein guter Jahresstart. Niklas, wie sieht's bei dir aus? Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
Da schließe ich mich komplett an. Ich bin gut reingekommen und habe mich jetzt über ein paar Tage lang dran gewöhnt, dass Schnee liegt und dass im Schneelaufen ein bisschen anders ist, und genieße es jetzt sehr und finde das neue Jahr bisher zumindest persönlich mega.
Ich möchte an der Stelle anders durch Scheiße ersetzen. Schnee, ich muss an der Stelle nochmal sagen, Schnee sieht nur auf Instagram gut aus, und das zelebriere ich auch voll und ganz. Schnee sieht fabelhaft aus, vor allem bei strahlend blauem Himmel, aber je tiefer der Schnee, desto schlimmer das Laufen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe deine Bilder ja gesehen in den Stories in den letzten Tagen. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, Berlin hat auch seine guten Seiten, nämlich die schneefreien Straßen. Und ich mag den Schnee eigentlich auch, aber gerne in Bilderbüchern, auf Insta-Stories und in Kinderbüchern, aber nicht bei uns auf der Straße, denn ich bin kein Wintersportler. Obwohl ich eigentlich aus der Gegend kommen würde, aber ich habe es nie geschafft, wirklich Skifahren zu lernen und zu lieben. Und ja, ich bin dann doch lieber auf den Tracks. Von mir aus mit Regen, aber ohne Eis unterwegs.
Adrian. Wir fahren mittlerweile alle Langlauf-Ski, also alle Läufer aus dem Siegerland, ja. Sehe ich jetzt in den letzten Tagen bei Strava und Instagram alle komplett im Langlauf-Modus. Hat mich irgendwie gewundert, dass das so ein Riesending ist. Ich dachte, das wäre auch nur auf Bayern. Aber gut, vielleicht für die nächste Saison mal Skier kaufen.
Ja, ich glaube, für Langlauf braucht man ja auch keine Berge, ne? Das geht ja überall, wo Schnee ist. Also geht theoretisch auch in Brandenburg.
Ja, klar. Ja,
also selbst in Brandenburg könnte man Langlauf-Ski fahren. Adrian, was machst du so? Fährst du auch Ski?
Ja, tatsächlich, da kann ich direkt an Niklas Langlauf-Ski-Geschichte anknüpfen, denn ich habe tatsächlich Langlauf-Ski mir geholt, denn ich habe hier in der Nähe, und zwar auf dem Horrorskopf, eine Langlaufloipe. Da war ich auch sogar vor ein paar Wochen, habe mir das Ganze angeguckt. Habe gedacht, okay, fährst du mal hin, aber leider, jetzt ist es rum. Na, jetzt haben wir die 15-Kilometer-Regel und es war mir auch ein bisschen zu viel los da oben. Aber wie gesagt, die Skien sind da und mal schauen, ob ich diese Saison noch dazu komme. Aber grundsätzlich ist es ein Ding gewesen und in Siegerland kann ich sehr gut verstehen. Da kann man bestimmt sehr gut Langlauf-Ski laufen. Ich hatte immer wieder mal so den Gedanken, mir die Dinger zu holen und das mal auszuprobieren. Jetzt ist es soweit und jetzt kann ich nicht hin.
Ja, also ich weiß noch, ich habe damals im Skilager, ich glaube, das ist 7. Klasse oder sowas, Skifahren versucht zu lernen. Ich bin halt immer so ein bisschen im Flug den Berg runtergefahren, aber ich, wie gesagt, ich liebe die Berge, ja, also wirklich total, aber halt ohne Skier, sondern mit Schuhen, mit Laufschuhen am besten. Vielleicht noch Wanderschuhe.
So sind Berge auch schön, ja.
Ja, sehr gut. Das ist doch schon mal ein schöner Einstieg, ein fröhlicher Einstieg ins neue Jahr. Ich fand es übrigens auch sehr schön, dass wir haben hier beide Jahresabschlüsse und Rückblicke gehabt, dass wir beide irgendwie auch, also beide Podcasts meine ich jetzt, auch positive Seiten aus dem letzten Jahr mitgenommen haben. Und ich will vielleicht trotzdem nochmal kurz zurück einen mini persönlichen Rückblick machen, weil ich viele Dinge, die ihr besprochen habt, Daniel und Niklas, auch sehr schön fand und sehr interessant fand. Und ich würde vielleicht mal bei Daniel anfangen. Du hast nämlich gesagt, und das ist bei mir ein bisschen hängen geblieben, bei dir hat schon auch so eine gewisse Veränderung stattgefunden, was so dein Athletenverständnis angeht. Du hast ein bisschen gelernt, auch mal mehr das zu machen, was Spaß macht und weniger, was im Plan steht. Kannst du das nochmal erläutern und vielleicht können wir darüber auch nochmal ein bisschen sprechen, was das auch mit diesem sogenannten Krisenjahr zu tun haben könnte im letzten Jahr?
Sehr gerne. Für mich war so die Haupterkenntnis, dass ich nicht immer unbedingt nach einem Ziel trainieren muss. Also ich bin jemand, ich glaube, Ludwig, da sind wir uns wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich. Ich mag Ziele und ich mag es fokussiert auf ein Ziel hinzuarbeiten und genieße, oder was heißt genieße, im Nachhinein kann ich sagen, genieße auch den Weg dahin und auch die Qualen, in Anführungszeichen, die man auf dem Weg dahin in Kauf nimmt. Nichtsdestotrotz habe ich mich während dieser Corona-Saison irgendwann angefangen, oder habe versucht, mich in so ein Korsett zu treffen, dass ich jetzt sage, okay, jetzt beginne ich wieder eine strukturierte Vorbereitung. Und dann habe ich das versucht und ich habe gemerkt, Mist, das klappt nicht. Und dann habe ich wieder gemacht, worauf ich Lust habe. Und dann einen Monat später habe ich gesagt, so, und jetzt geht's wieder in die strukturierte Vorbereitung. Und das hat wieder nicht gepasst. Und dann irgendwann, Gott sei Dank, ist dann der Groschen gefallen. Und ich habe gemerkt, vielleicht brauche ich zu dem Zeitpunkt gar nicht die strukturierte Vorbereitung, sondern vielleicht liegt tatsächlich der Schlüssel in dem Moment einfach darin, das zu machen, worauf ich gerade Lust habe. Und wenn ich keine Lust habe auf eine strukturierte Vorbereitung, sondern wirklich die Tage und die Kilometer zu nehmen, wie sie kommen, und mein Long Run so zu machen, wie ich ihn will, ohne irgendeine Vorgabe, die ich mir selbst setze, und willkürlich wäre wahrscheinlich auch überspitzt gesagt, im Kopf hatte ich natürlich schon immer eine grobe Struktur und habe versucht, nicht zu viel Blödsinn zu machen, aber nichtsdestotrotz habe ich dem Blödsinn auch so ein bisschen Raum gegeben. Für mich war da so der Schlüssel, ich glaube Anfang Oktober rum, vielleicht sogar bis in den November, als ich dann Wettkämpfe gemacht habe, die ich wahrscheinlich in einem normalen Jahr ohne Corona nicht gemacht habe. Also sei es da die DUV-Challenge in Berlin, wo wir uns ja auch getroffen haben, was eine super schöne Veranstaltung war. Nichtsdestotrotz war das eher ein, jetzt ist da eine Veranstaltung und natürlich habe ich Bock auf die Veranstaltung, aber da kam halt sehr viel zusammen. Ich war weder im strukturierten Training, hatte aber für mich trotzdem eine konkrete Zielsetzung. Das waren so lauter Kollisionen, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wären, weil wahrscheinlich wäre der Tag besser gelaufen, wenn ich mit der Lockerheit, die ich vorher im Training auch für mich gehabt hätte, wenn ich die auch an dem Wettkampftag an den Tag gelegt hätte oder vielleicht sogar einfach gar kein Wettkampf gelaufen wäre.
Adrian, vielleicht deine Position auch als Coach ein bisschen, wenn du jetzt sowas hörst, also wenn ein Athlet sagt, ich habe sozusagen für mich erkannt, dass ich diesen Druck vielleicht gar nicht brauche oder vielleicht auch dadurch gewinne, dass ich mal ohne Druck trainieren kann. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir vielleicht im nächsten Sommer wieder einigermaßen normale Verhältnisse haben, wir vielleicht irgendwie alle ein bisschen durchgeimpft sind, die Herdenimmunität annähernd erreicht sein wird und wir im Herbst wieder in eine ganz normale Saison oder in ein Wettbewerbsfenster starten werden. Wie glaubst du, oder was ist denn dann sinnvoll? Was würdest du einem solchen Athleten dann raten? Würdest du sagen, komm, wir fangen jetzt wieder an, wir machen ganz normal weiter? Oder glaubst du, dass es sinnvoll ist, auch etwas mitzunehmen und zu sagen, versuch dir mal diesen, diese Freiheit auch zu bewahren? Und wie kann man sich diese Freiheit dann auch bewahren, ohne dass man wieder in altes Fahrwasser zurückkommt?
Ja, also ich meine, Ludwig, wir haben es ja quasi letztes Jahr schon so quasi auch das Ganze durchgesprochen und durchgemacht, ne? Und auch mit anderen Athleten habe ich das ja letztes Jahr ähnlich gemacht. Ich glaube, man braucht da viel Kommunikation und man muss da einfach so einen Mittelweg finden, was am besten ist. Ich meine, das war ja unser erstes Corona-Jahr sozusagen, ne? Es war vieles ungewiss, es war auch ungewiss, wie es halt weiter im Herbst geht und so weiter und so fort, ne? Finden Wettkämpfe statt? Frankfurt, ne, war ja bis zu letzten Moment irgendwie stand noch auf der Kippe, findet der statt oder nicht. Von daher war das alles sehr ungewiss. Also, aber für dieses Jahr, ne, mit dem letztjährigen Corona-Jahr, sage ich ganz klar zu meinen Athleten, trainiert jetzt wirklich strukturiert auf irgendein Ziel, ne, drauf. Also das ist schon wirklich wichtig, ne? Auch mal mit einem Ziel, auf ein Ziel zu trainieren, natürlich auch nicht über zu lange Zeit, ne? Ich meine, ich kann das super verstehen beim Daniel, ne, so dieses auf ein Ziel und dann, ja, ich habe aber doch irgendwie jetzt doch nicht den Kopf dafür, doch irgendwie Bock auf was anderes, ne? Und so ging es vielen letztes Jahr, so ging es mir auch letztes Jahr. Ich glaube, man muss da irgendwie so einen Mittelweg finden, ne? Wenn man einen Trainer hat, dann am besten, ne, da jetzt irgendwie nochmal stark in die Kommunikation reinzugehen und wirklich für sich erörtern, was will ich denn jetzt wirklich im Endeffekt, ne? Und lohnt sich, ne, jetzt, also ich habe jetzt in letzter Zeit viele Gespräche mit Athleten geführt, so nach dem Motto, lohnt es sich für einen Wettkampf zu trainieren, wenn er nicht stattfindet? Und dann sage ich momentan, in der momentanen Lage sage ich, ja, auf jeden Fall, ne, wenn der jetzt nicht, was weiß ich, wenn das jetzt nicht gerade im halben Jahr ist oder so, sondern irgendwie, ja, keine Ahnung, in 4-5 Monaten allerhöchstens, dann ist es auf jeden Fall ein wertvolles Ziel, ne, dann hat man halt eine Zeit lang strukturiert trainiert und kann sich danach vielleicht, ne, mal einen anderen Ziel widmen und mal ein bisschen freier das Training gestalten.
Wenn ich da gerade noch was zu sagen kann, ich will da gar nicht so klingen, als würde ich strukturiertes Training per se, oder hätte ich per se die Erkenntnis gehabt, dass strukturiertes Training blöd ist, gar nicht. Ich habe nur gemerkt, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach, dass das nicht das Richtige war für mich. Und genauso kann sich das auch wieder umkehren. Ich glaube, wenn man da den Druck rausnimmt, wie ich das dann zum Jahresende getan habe und dann auch wieder mehr Spaß am Training gewonnen habe und dann auch wieder bereit war, wieder strukturiert zu trainieren, aber nicht, weil ich es mir in den Kalender geschrieben habe und tatsächlich auch nicht, weil ich ein reales Ziel hatte, sondern einfach, weil ich dachte, jetzt hätte ich aber Bock, mal wieder auf die Bahn zu gehen. Und dann bin ich halt abends natürlich nicht über den Zaun geklettert, sondern ganz regulär auf die Bahn gegangen und bin 400 Meter Intervalle gelaufen. Das tut natürlich weh, wenn man das lange nicht mehr gemacht hat. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich da wieder ungemein Spaß dran hatte und genieße es jetzt aber auch wieder mit einem Plan, den ich mir schreibe, zu arbeiten und da wieder neue Herausforderungen zu haben. Aber ich glaube, das ist was als Erkenntnis ganz, ganz toll sein kann aus dieser Corona-Saison, dass man für sich herausfindet, was macht mir gerade Spaß, und ich muss das nicht von dem Termin des Hamburg-Marathons oder des weiß der Geier was für ein Ultramarathon abhängig machen, sondern ich kann das auch einfach nach mir abhängig machen, und dann vielleicht finde ich ja sogar, wenn ich sage, jetzt will ich strukturiert trainieren, vielleicht finde ich ja dann sogar in 12 oder 16 Wochen einen Wettkampf, der ungefähr da stattfindet, und wenn nicht, dann halt eben nicht, dann gibt es so viele andere Optionen, was man machen kann, aber für mich eine wirklich wertvolle Erkenntnis, dass ich mich nicht nach irgendeinem Kalender richte, sondern mich in erster Linie danach richte, warum ich laufe und warum es mir Spaß macht.
Ganz kurz noch eine Sache, und ich glaube, wir kommen ja noch später darauf. Ich glaube, Daniel, das ist ja genau auch das, ne, was ich auch genau auch vertrete auch, ne, also der Meinung bin ich total auch. Ich glaube, die Besonderheit an diesem Jahr wird auch darin sein oder darin liegen, dass man wirklich sehr spontan sein muss, was Wettkämpfe angeht. Ich glaube, das wird dann auch natürlich unser Trainingsplan gestalten, ne? Und dann macht es das Ganze umso schwieriger, irgendein Ziel zu fixieren, ne? Wenn man da jetzt irgendwie spontan sein muss, was Wettkämpfe angeht, weil wir haben ja schon im Vorfeld jetzt heute drüber gesprochen, dass quasi tagtäglich irgendwelche Meldungen kommen, dass der ein oder andere Marathon oder irgendein Wettkampf abgesagt wird, ne? Der jetzt irgendwie April, Mai in dem Zeitraum stattfindet. Aber ich glaube, wir kommen nochmal später auf das Thema.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal Niklas gerne eine Frage stellen. Ich glaube, wenn wir mal so überlegen, wer von uns verletzungstechnisch am leidgeprüftesten ist, dann ist es wahrscheinlich Niklas, würde ich jetzt mal spontan sagen. Niklas, würdest du sagen, dass diese Leidensfähigkeit dir im letzten Jahr auch geholfen hat? Weil du hast ja dann doch auch relativ viel selbst organisiert oder hast Menschen supported, wie wir ja auch bei euch in unserer Wechselzone Erdnussbutter-Folge schon gehört haben. Würdest du sagen, du warst mental schon hart genug oder hat dich das auch richtig genervt?
Also es hat mich auf jeden Fall genervt, ganz egal, wie der Verletzungsstand war, aber ja, du hast recht, dass ich damit, glaube ich, besser umgehen konnte, dadurch, dass ich dass ich gar nicht selber auf Wettkämpfe angewiesen war, so gesehen, dass ich die Entwicklung, wie die Läufe abgesagt werden und so, das hat mich persönlich gar nicht so tangiert. Hab das dann eher bei Franzi, bei Daniel, wo ich irgendwie geguckt habe, gesehen, dass da die Läufe abgesagt werden. Also hat sich daher für mich persönlich gar nicht so schlimm angefühlt und ich habe jetzt, als ich im September, Oktober, glaube ich, so meine eigenen Wettkämpfe gemacht habe, irgendwie selber einen Halbmarathon auf Bestzeit oder auf schnellste mögliche Zeit gelaufen bin, hatte ich das Gefühl, dass ich die Corona-Zeit irgendwie so um ein halbes Jahr übersprungen hatte und jetzt erst halt das erste Mal einen virtuellen Wettkampf laufe, wo andere halt schon im März oder April ihren Marathon virtuell nachgeholt haben, am Zeitpunkt des Hamburg-Marathons letztes Jahr oder so. Von daher fühle ich mich da wie in so einer Zeitschleife ein bisschen.
Ja, das ist ja sowieso so ein Trend, den man natürlich auch festgestellt hat. Es liegt ja auch auf der Hand, diese selbstorganisierten Läufe. Die FKTs sind plötzlich bekannt geworden. Da hat vorher noch kaum jemand was darüber gewusst. Also ich muss ja sagen, wir haben ja auch eine Challenge gemacht. Ich glaube, ihr habt auch eine gemacht, Daniel und Niklas, oder ihr wart zumindest dabei. Wir haben damals den Osterlauf gemacht, wo wir eine Challenge gemacht haben. Das war noch eine der früheren Challenges am Anfang des ersten Lockdowns. Das hat mir auch noch einigermaßen Spaß gemacht. Auch der Wings for Life Run, den fand ich auch noch ganz witzig und ganz nett. Aber irgendwann hat man sich gedacht, ja, okay, also jetzt gibt's die nächsten Virtual Races, die nächsten Virtual Challenges. Irgendwie hat man jetzt auch gar keine Lust mehr. Und ich kann eigentlich auch gar nicht genau sagen, was mir eigentlich fehlt am Rennen. Also ich muss sagen, als wir da zusammen an der Startlinie bei dem 24-Stunden-Lauf standen oder dann beim 6-Stunden-Lauf, das war halt so eine Rennatmosphäre, die ich aber gar nicht wirklich festmachen konnte an einer bestimmten Sache. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mir irgendwie die jubelnden Menschen am Streckenrand fehlen. Das finde ich eigentlich gar nicht. Natürlich ist das total super, wenn man da läuft auf so einer Strecke und das pusht einen auch ungemein. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was ich nennen würde, wenn mich jemand fragen würde, was ich am meisten vermisse. Ich kann das gar nicht so wirklich sagen. Habt ihr da vielleicht eine Antwort drauf, Niklas? Was würdest du sagen, was vermisst du am Renngeschehen am meisten?
Habe ich mich auch richtig lange gefragt, weil ich zum Beispiel bei dem Halbmarathon das dann da gar nicht selber so genau richtig sagen konnte. Es hat mir ganz gut gefallen, den Halbmarathon selber zu laufen und es hat auch zeitmäßig ungefähr zu dem gepasst, was ich mir vorgenommen habe. Also es scheint auch zu funktionieren, irgendwie alleine zu laufen. Ich habe es dann ein paar Wochen später gemerkt, als ich im Dezember nochmal im Rahmen auch eines virtuellen Wettkampfes 10 Kilometer gelaufen bin, und zufällig Freunde von mir an der Strecke standen und mich auf dem letzten Kilometer nochmal gepusht haben und ich auf dem letzten Kilometer von einem 10-Kilometer-Wettkampf irgendwie eine halbe Minute schneller war als sonst auf dem Kilometer. Also ich das auch wirklich schwarz auf weiß hatte, wie sehr ein das oder mich zumindest pusht. Natürlich ist ja jeder unterschiedlich, wie sehr ein das doch pusht, wenn Leute an der Strecke stehen und sich vielleicht auch dafür interessieren, was man macht, zujubeln. Also ich glaube, das ist schon ein großer Faktor und ja, irgendwie auch die Motivation dafür ist größer, wenn man so einen großen Rahmen hat, wenn man ja gerade bei so großen Wettkämpfen wie Frankfurt Marathon, wo wirklich monatelang vorher klar ist, du musst da erstmal ein Hotel buchen, du musst dich drum kümmern, wie kommst du nach Frankfurt, etc. Es ist einfach, also ja, eine Motivation, die dich auch zwingt, dafür zu trainieren. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht trainieren würde, nur weil kein großes Event ist, aber hilft schon ein bisschen, mir persönlich.
Ja, das würde ich auch sagen. Also der Fixpunkt Renntermin, der ist, glaube ich, für die Motivation ganz, ganz wichtig. Und wir haben das hier auch schon öfter besprochen, dass ich durchaus auch Probleme hatte, jetzt vor allem gegen Ende des Jahres. Aber anschließend an das vielleicht, was auch Daniel gesagt hat, ich glaube nicht, dass ich mir diese Ruhephase so gegönnt hätte, wenn ich jetzt beispielsweise im Januar Rottgau gehabt hätte. Ne? Der ist ja jetzt auch definitiv abgesagt, den hatte ich aber auch gar nicht geplant für nächstes oder für dieses Jahr. Aber ich glaube, wenn der Termin gestanden hätte, dann hätte ich mir nicht eingestanden, dass ich jetzt da um Weihnachten rum doch nochmal fast eine ganze Woche komplett sportfrei gemacht habe. Das hätte ich mir nicht zugestanden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch eine Komponente, die für mich auch ja so ein bisschen unerwartet kam, die Freiheit zu sagen, es steht nichts an. Ich kann jetzt wirklich mal einfach nichts machen. Es wird nichts passieren. Es wird mich nirgends zurückwerfen. Ich habe keinen Termin, den ich irgendwie reißen würde. Und inzwischen ist es mir dann auch egal geworden, was andere Leute dann zum Beispiel sagen. Also nach dem Motto, okay, wow, jetzt doch ein Ruhetag. Oh, wow, jetzt drei Ruhetage. Oh, wow, eine Woche. Alles okay mit dir? Ne? Also das prallt dann auch ab. Und das ist für mich auch eine Art der Stärkung, die ich so in diesem Jahr natürlich nie geplant hätte, wenn diese Umstände anders gewesen wären. Und das ist vielleicht auch was, bevor wir dann auch zu den formaleren Sachen kommen, was so die Organisation von Rennen angeht, was ich nochmal kurz mit euch diskutieren würde, was macht es denn mit dem Athletenverständnis auch? Ne? Also wir haben schon gesagt, man wird vielleicht als Mensch auch so ein bisschen resilienter oder achtet vielleicht auch mehr auf sich, reflektiert ein bisschen mehr, aber was hat das mit dem Athletenverständnis gemacht oder mit eurem Athletenverständnis, Daniel, was würdest du sagen?
Schwierig. Ich glaube, ja, also von meinem Selbstverständnis her ist es halt tatsächlich so, wie du gerade beschrieben hast, dass man sich eher auch mal, bei dir waren es Ruhetage, bei mir waren es halt eher ein Ausbrechen aus dem Status quo, der natürlich in meinem Fall nicht aufgezwungen war, sondern ich hab ihn mir ja selbst auferlegt, oder was heißt auferlegt, waren meine eigenen Einheiten und Pläne, die ich mir geschrieben habe, aber einfach mal ein bisschen gelassener zu werden, weil, und ich, das würde ich gerne mitnehmen tatsächlich, also so eine Gelassenheit als Sportler, die, dass man halt auch auf dem Weg zu einem Wettkampf sagt, hey, hier geht's nur um einen Wettkampf und wenn ich auf eine Sub 3 trainiere, dann trainiere ich auf eine Sub 3 und das wäre mega und das ist definitiv eins meiner Life Goals, das zu schaffen und ich glaube auch, dass ich das irgendwann schaffe, aber es bringt mir nichts, mir einen unendlichen Druck zu machen, um dass ich das im Jahr, meinetwegen 2021 oder 2022 schaffe, sondern es wird weitere Optionen geben. Und so ist es ja mit dieser Corona-Pandemie auch und mit den ganzen Wettkämpfen, die ausgefallen sind und mit diesen ganzen Alltagsherausforderungen. Es wird immer Option B geben und ich muss mich nicht auf Option A versteifen. Und das sage ich jetzt natürlich wohlwissend unter dem Gedanken, dass ich auch als Athlet sehr, sehr ehrgeizig und manchmal auch vielleicht verbissen bin und sehr, sehr gerne auch auf ein Ziel hinarbeite und mir manchmal auch sehr viel Druck mache. Und genau das ist aber das, wo ich gerade das Gefühl habe, dass bei mir so ein Switch, so ein Umdenken stattgefunden hat, dass dieser Druck, im Idealfall bin ich an dem Punkt, dass ich diesen Druck positiv nutzen kann, um eben am Ball zu bleiben, aber habe genug Gelassenheit entwickelt, zumindest fühlt es sich gerade für mich so an, habe genug Gelassenheit entwickelt, um auch mal zu sagen, okay, und jetzt nehme ich mich auch mal zurück, weil es ist gerade vernünftiger. Oder es geht nicht um den dritten Weltkrieg, sondern es geht da um eine Sub 3. 3 ist 3, aber ich hoffe, das war verständlich.
Die 3 muss stehen auf jeden Fall.
Die 2 muss stehen.
Die 2 muss eigentlich stehen, richtig, ja. Adrian, ich frage mich bei solchen Sachen immer, also ich finde das alles total richtig und auch total gut an sich. Ich frage mich aber trotzdem immer, ist da nicht auch irgendwo die Gefahr, dass man sozusagen jetzt so die gemütlichere Seite des Ausdauersports wieder schätzen gelernt hat und dann aber doch irgendwann mal wieder umswitchen muss, wenn man sagt, man will sich ja doch irgendwie weiterentwickeln oder man will doch die Sub 3 beim Marathon noch schaffen oder die Sub 2,40 oder die Sub 2,37. Also ist da nicht die Gefahr, dass man diese Spannung, die man ja letztendlich auch braucht, diese Motivation, sich eben auf eine Zeit auch festzulegen und eben doch wieder nach den Zahlen zu laufen, kommt man da zurück oder ist es einfach, ich weiß nicht, wie ich die Frage jetzt formulieren soll, aber kann das nicht auch ein Riesenproblem für einen Athleten oder für eine Athletin sein, diese Wettbewerbsspannung wieder aufzubauen, nachdem man jetzt über ein Jahr so ein bisschen laissez-faire gemacht hat?
Das fragst du jetzt den Richtigen. Ich bin jetzt hier mit meinen 47 Jahren der Älteste hier in der Gruppe. Und eigentlich, was Wettkämpfe angeht, habe ich mir, ich weiß nicht, lass es mal 4 oder 5 Jahre sein, wo ich gesagt habe, okay, ich suche mir jetzt wirklich spezielle Dinge aus. Ne? Und ich glaube, in den letzten 3 Jahren habe ich im Schnitt 3 Wettkämpfe im Jahr gemacht. Also es waren nicht viel mehr. Und davor waren es vielleicht 14 oder 15. Ne? Ich habe ja in der Zeit, wo ich Hessenliga-Triathlon gemacht habe, im Monat schon mal 4, ne, Monat für Monat 4 Wettkämpfe gemacht, also quasi jedes Wochenende 1. Also ich bin da, was das angeht, bin ich tatsächlich vielleicht der Falsche, weil ich würde dir sagen, ich habe total die Gemütlichkeit für mich empfunden und deshalb, was das, was die Wettkämpfe und was die Spannung angeht und so weiter, fand ich halt das Jahr 2020 gar nicht so schlimm. Ne, weil für mich die Wettkämpfe gar nicht so eine große Relevanz hatten. Ne, fragst du mich jetzt als Trainer, dann würde ich sagen, das Jahr 2020 ist verkraftbar. Ne? Man hat sich gut mit anderen Sachen beschäftigt und der eine oder andere hatte tatsächlich noch Glück, hier irgendeinen Wettkampf mitzunehmen oder auch die FKTs oder der eine oder andere Virtual Race. Der baut doch schon mal eine Spannung auf. Also ich kann mich tatsächlich an Wings for Life erinnern, Ludwig, wo du auch gesagt hast, ne? Also da ist schon eine gewisse Spannung vorhanden gewesen. Ne? Das fühlte sich schon tatsächlich wie ein Wettkampf an. Also von daher würde ich sagen, ja, also das ist ja noch verkraftbar. Schauen wir mal, was dieses Jahr bringt. Ich glaube, irgendwann, ne, sollten wir dieses Jahr tatsächlich keine Wettkämpfe haben über das ganze Jahr, ne, dann legt sich so langsam so ein Schleier drüber, ne, glaube ich. Und dann, man muss halt anders gucken, ne, wie man sich andere, ich will jetzt nicht das Wort Projekte in den Mund nehmen oder Challenges, aber irgend sowas in der Art halt, ne, für sich rausfindet, um einfach diese Spannung aufrechtzuerhalten.
Ja, ich glaube, bei dem Wings for Life Run, du hast es ja gerade gesagt, da kam schon dazu, dass das, glaube ich, der Virtual-Wettbewerb war, der am nächsten auch irgendwie am realen Wettbewerb für mich zumindest war, weil da hatte ich halt ein ganz klares Ziel, da hast du die App gehabt, du hast auch live ständig die Durchsagen gehabt, bei denen, wo es funktioniert hat natürlich, nur bei mir war das ja Gott sei Dank so, einer der wenigen. Also insofern hat sich das auch wirklich wie ein richtiges Rennen angefühlt und deswegen war da auch diese Spannung, weil du hast auch diese 13 Uhr war der Start, du hast dich dann vorbereitet, du bist zum Park gelaufen in meinem Fall und so weiter. Also du wusstest, du gehst jetzt auch all out. Ne? Bei unserer Oster-Challenge war das ein bisschen was anderes und sonst habe ich, glaube ich, gar nicht so viele mitgemacht. Aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht können wir auch jetzt mal so ein bisschen die Brücke schlagen und auch so ein bisschen auf den formaleren Teil übergehen. Und da würde ich jetzt auch gleich nochmal direkt Niklas fragen. Du bist ja immer jemand, der das Renngeschehen auch ein bisschen als Zuschauer mit begleitet und beobachtet. Ich ja auch, also so ein bisschen die Laufwettbewerbe weltweit und so. Und wir haben ja in diesem Jahr, also im vergangenen Jahr muss man ja jetzt sagen, einen Weltrekord nach dem anderen gehabt. Ne? Also wenn man sich so mal die Athletenleistungen der Weltspitze anguckt, das war ja wirklich nicht mehr normal, was da alles gefallen ist an Weltrekorden auf fast allen Distanzen. Jetzt unabhängig davon, was wir so alles erlebt haben und geschafft haben, also Stichwort Franzi, die ja auch einiges geleistet hat an beeindruckenden Leistungen, da habt ihr auch drüber gesprochen in eurer letzten Folge. Das ist, glaube ich, was anderes, weil das so eine eigene Motivation ist. Ich würde mich aber fragen oder euch auch fragen, hat diese Vielzahl an Rekorde und Spitzenleistungen im Topsport auch damit zu tun, dass die Leute einfach komplett anders trainieren mussten? Also Stichwort nicht alle 3 oder 4 Wochen ein Wettkampf oder ein Wettbewerb, sondern eben auch ein Training, das man vielleicht ganz anders strukturieren musste, auch weil es halt auch keine Testrennen und solche Späße gab. Niklas, was würdest du sagen? Hat das vielleicht Auswirkungen auf die Topleistungen der Spitzenathletinnen und Athleten?
Also ich muss sagen, ich habe mich das auch gefragt, letztes Jahr schon, und ich habe mich ehrlich gesagt enorm gewundert, dass so viele so krasse Leistungen rauskamen, insbesondere jetzt am Ende nochmal beim Valencia-Marathon, weil ich bin ehrlich gesagt fest davon ausgegangen, dass die Profilaufszene eigentlich komplett mal im Durchschnitt so ein bisschen weiter runterfällt und man hat auch, also gerade im März, April von Profiläuferinnen und Läufern, auch in Deutschland, eher gehört, dass sie Schwierigkeiten hatten zu trainieren. Ich meine, Amanal Petros hätte erzählt, dass er irgendwie fast den ganzen April kaum trainiert hätte, weil er sich nicht motivieren konnte. Olympia wurde verschoben. Genau, also dafür bin ich von dem Gegenteil ausgegangen. Ja, ich weiß nicht so ganz genau, woran es liegt, dass es letztendlich jetzt doch so gut gelaufen ist, und zwar durch die Bank weg. Also die Ergebnisse wurden ja nicht nur gehalten, sondern wurden noch besser. Ja, vielleicht einfach der fehlende Druck, was rausgenommen. Andererseits bei den wirklich Profiläufern kam ja vielleicht sogar noch mehr Druck dazu, dadurch, dass nächstes oder jetzt dieses Jahr Olympia ist und es sehr wenig Qualifikationschancen dafür gibt. Also ein Philipp Flieger hat allerhöchstens 2 Rennen jetzt irgendwie, wo er sich darauf vorbereiten kann. Und auch, ja, also beim Valencia-Marathon hat mich das auch so gewundert, weil das war ja nicht monatelang klar, dass der stattfindet. Du bist ja eigentlich bis 1-2 Wochen vorher im Standby-Modus und trainierst auf etwas, wo die Gefahr sehr groß ist, dass es nicht stattfindet. Also ja, es wundert mich und ich kann es mir nicht erklären.
Also zum Thema Philipp Flieger, vielleicht noch ein kurzer Einwurf. Ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen, was der für eine Horrorwoche vor dem Valencia-Marathon hatte mit positivem Corona-Test und Revision dieses Tests und mit einer Horrorreise dann nach Valencia. Ich glaube, der kam erst irgendwie am Samstag, am Nachmittag oder sowas an vor dem Rennen. Hat den richtigen Horrortrip hinter sich, ist damit 2:12:15, glaube ich, hat er gebraucht, persönliche Bestzeit gelaufen, hat auch ein komplett neues Training gehabt das Jahr über, unabhängig zwar jetzt von der Pandemie, weil er sich einen neuen Trainer gesucht hat. Und hat ein super Rennen geliefert, muss man sagen, aber ist natürlich trotzdem nicht die Olympianorm gelaufen und war dementsprechend auch enttäuscht. Aber ich muss sagen, das sind natürlich schon Dinge, die nochmal für sich stehen, ne? Also es gibt einen anderen Podcast, den ich hier jetzt aus Gründen gar nicht nennen möchte, die sich das Maul zerrissen haben über die Leistung von Philipp Flieger und sich darüber mokiert haben, dass der auch noch Anerkennung für diese Leistung bekommt. Das sind so Dinge, ja, die regen mich furchtbar auf, wie ihr merkt. Aber ja, das sind halt so Dinge, wo man wirklich sagen muss, das ist halt eine mentale Stärke, die man einfach braucht, ne? Und die kriegt man, die hat man vielleicht auch schon, aber da kann man natürlich auch aus so einem Jahr wahnsinnig viel rausziehen und kann sich dann eben auch auf ein sehr intensives Training, wie bei Philipp jetzt der Fall, auch konzentrieren. Ich muss die Frage stellen, leider, aber es muss einfach kommen, was für eine Rolle spielen die Schuhe, Daniel? Ist es eine Equipment-Frage oder ist es tatsächlich wirklich nur das Training?
Ja, jetzt bin ich ja, jetzt erwischst du mich in einem Jahr, wo ich ja natürlich schuhtechnisch tatsächlich befangen bin. Also ich glaube, ganz ehrlich, im Elite-Bereich spielen die Schuhe meiner Meinung nach eine untergeordnete Rolle. Es geht darum, um vielleicht die letzten 0,5% rauszuholen. Und das ist natürlich in diesem, oder meinetwegen 1%, und das ist in diesem Elite-Bereich natürlich spürbar. Aber ich glaube tatsächlich, die Spitzenhersteller, sei es Adidas, Nike, meinetwegen Hoka, die ja auch mittlerweile überraschend prominente Athleten in ihren Reihen haben, mit Jan Frodeno zum Beispiel, die alle ihre Carbon-Schuhe an Mann und Frau bringen. Ich glaube, die sind alle auf einem dermaßen hohen Niveau, dass ja, also vielleicht trägt es einen ganz kleinen Teil mit zu diesen Rekorden bei, aber ich glaube nicht, dass das Ausschlaggebende ist. Ich glaube, das ist das Gesamtpaket. Vielleicht auch aus den Lehren, die man aus dem ersten Lockdown, aus dem Beginn der Pandemie gezogen hat, eben indem man gesehen hat, als zum Beispiel Amanal Petros so, hey, das, was ich während des ersten Lockdowns gemacht habe, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe überhaupt nicht den Arsch hochgekriegt und er wird ein entsprechendes Team außenrum haben, das dann sagt, dass sich dann Gedanken darüber macht und sagt, wie kann man das abfangen? Und ich glaube, das ist bei den meisten Athleten oder den meisten Profiathleten so passiert. Es gab auch Athleten oder Athletinnen, wo das nicht geklappt hat, siehe Gesa Krause, die da auch sehr, sehr hart mit sich ins Gericht geht und das auch reflektiert, was sie da gegebenenfalls falsch gemacht hat und sich eben auch während dieser Corona-Saison zu wenig Erholungspausen genommen hat. Und was sicherlich meiner Meinung nach auch mitspielt, warum diese Ergebnisse vielleicht so stark geworden sind, dass dann im Herbst Rennen stattfanden, auch wenn sie lange auf der Kippe standen, die aber allein auf den Elitesport ausgelegt waren und das von Anfang an. Ein London-Marathon musste umswitchen während der Planung irgendwann und so ein Valencia-Marathon, da kam das gar nicht mehr in Frage, dass das ein offenes Rennen wird, sondern die haben versucht von Anfang an die Bedingungen für das Elitefeld zu optimieren. Und ich kann mir vorstellen, dass diese ganzen kleinen Stellschrauben plus halt die, die Fortschritte, die Athleten und Athletinnen ja sowieso die ganze Zeit schon über machen und diese Sprünge, die auch in den vergangenen Jahren stattgefunden haben, wenn man das alles zusammen addiert, plus vielleicht noch ein Stückchen Wunderschuh, dann können da solche Ergebnisse bei rauskommen.
Ja, ich befürchte fast, dass die Schuhe ein bisschen mehr Auswirkungen haben, weil ich meine, wenn es wirklich diese 4% beispielsweise sind und offensichtlich gibt es ja Studien, die sagen, es sind wohl wirklich um diese 4%, dann ist es natürlich bei so einem Bereich, wo es auf Sekunden oft ankommt, ne? Also Stichwort Weltrekorde, kann das tatsächlich schon einen Unterschied machen. Aber, und da gehe ich jetzt auch gleich direkt weiter zu unserem Coach Adrian, man muss mit diesen Schuhen ja auch offensichtlich umgehen können. Ne? Also die sind ja auch nicht für alle geeignet und vor allem kann man damit auch richtig falsch trainieren. Nämlich dann, wenn man mal so seinen 30 Kilometer langsamen Dauerlauf damit zum Beispiel macht, dann kann mehr kaputt gehen, dass es nützt. Ne? Also ist das denn eine Entwicklung, die wir vielleicht jetzt auch weiter haben werden, dass es Equipment für den Vollprofibereich gibt, der für den, ja, ich sage jetzt mal, ein Hobbyläufer ist immer so ein unschönes Wort, aber für einen, der das Amateurhaft betreut oder der Amateurhaft macht, überhaupt nicht geeignet ist? Und wissen es die Leute dann auch oft nicht?
Ja, das ist definitiv so. Ne? Das weiß man ja auch. Und ich meine, das betonen, glaube ich, auch die Schuhmarken auch zum Teil, dass man eben halt die Schuhe nicht auf einen 30 Kilometer Long Run in 6er Schnitt anzieht, ne? dass das halt gar keinen Sinn ergibt. Also von daher, klar, also ich finde schon, dass es mehr und mehr wie du gesagt hast, ne, Profi-Material für den Profisportler geben wird. Wir haben ja aber auch genug B-Profis, sag ich mal, oder Leute, die wirklich Amateursportler, die wirklich schon in Profibereiche vorstoßen, ne, mit ihren Leistungen. Und da ist es auf jeden Fall, ne, ich glaube, für jeden Sub-3-Läufer oder jemand, der nah an die 3 kommt, ist es auf jeden Fall auch der geeignete Schuh. Und gar nicht mehr vom Markt wegzudenken, ne? Also ob man es will oder nicht, oder ob man es mag oder nicht, das ist einfach, ne, der Lauf der Dinge. Der sich auch noch weiterentwickeln wird, aber also das ist, ich glaube auch leider auch so, dass der ein oder andere es gar nicht weiß, ne? So der Amateursportler, der einfach mal, sage ich mal, einen Marathon finishen will und einfach, weil es gerade hip ist, sich die Dinger zulegt. Sieht man ja oft genug, ne, bei Wettkämpfen. Ich kann mich an den letztjährigen, aber das ist ja schon tatsächlich 2019, wo ich an der Strecke stand. Unglaublich, also was ich da an den Nike-Schuhen gesehen habe, das war unglaublich. Das ist Wahnsinn, ja.
Niklas, was haben deine Vaporflies gekostet?
Stolzer Nichtbesitzer von Vaporflies. Habe es auch so beobachtet. Ich hätte noch eine andere Theorie, die vielleicht für bessere Zeiten gesorgt hat, neben den Schuhen. Ich hatte es in einer der letzten LLE-Folgen auch mal angeklungen. Würde mich interessieren, was ihr davon denkt. Stichwort Doping. Ich habe gerade heute nochmal nachgelesen. Die WADA hat gesagt, oder zugegeben mehr oder weniger, dass von Mitte März bis Mitte Mai, glaube ich, eigentlich keine Dopingkontrollen stattgefunden haben und dass es dann auch sehr lange gedauert hat, bis das ganze System wieder angelaufen ist. Und ich schätze mal, dass es auch jetzt nicht bei 100% ist, denn in Ländern, wo es irgendwie nächtliche Ausgangssperren gibt, kannst du auch nicht nachts am Haus der Athletin stehen und mal eine Probe nehmen. Liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir nie rausfinden, wie hoch der Prozentteil ist oder so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei einigen Leuten schon auch Thema ist.
Definitiv ist es so, ja, also da pflichte ich dir 100% bei, also es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der, ne, es gibt halt einfach Leute, die da einen Hang zu haben, würde ich sagen, und einfach die Situation halt ausnutzen, ne, das denke ich, dass das so ist, ja, leider.
Also ich glaube, dass es ein Thema ist, dass man natürlich nie richtig klären kann, wie du schon gesagt hast, Niklas. Und deswegen scheuen sich vielleicht auch manche davor, das so zu benennen oder auch zu diskutieren. Denn wir wissen ja alle noch, dass der Radsport ja dadurch fast zugrunde gegangen ist, als das alles hochkam mit der Tour de France und so weiter. Und natürlich gibt es da eine gewisse Angst, natürlich auch in, ja, weiß ich nicht, in den Medien oder in der Laufsportszene, das dann auch wirklich zu thematisieren. Und ich glaube, so ähnlich ist es vielleicht auch dann auch beim Schuhthema, dass es da so Entwicklungen gibt. Gut, Doping ist jetzt keine neue Entwicklung, klar, aber das war natürlich jetzt ein Jahr, das jetzt nicht unbedingt davor abgeschreckt hat, sich zu dopen. Das sind so Entwicklungen, glaube ich, die auch sehr viel, und da sind wir wieder beim Athletenverständnis, damit zu tun haben, wie ich mich selbst halt auch einschätze als Sportler, ne? Also, und das ist ja das, wogegen ich mich auch immer ein bisschen wehre. Ich bin ja einer der großen Kritiker dieser Carbon-Schuhe. Ich habe mir schon ganz oft die Frage gestellt, was ist denn, wenn jetzt vor meiner Tür der Vaporfly stehen würde oder der Next Percent oder wie der dann auch immer heißen mag von Adidas oder Nike oder wem auch immer, Hoka gibt es inzwischen ja auch, und dann einfach stehen würde, komm, probier mal aus, ja, ob ich mich dann verleiten lassen würde oder nicht, und wahrscheinlich würde ich es auch tun, weil es mich natürlich auch interessiert und sicherlich wäre das ein spannendes Laufgefühl. Aber ich bin halt einfach da so ein bisschen, ja, Purist ist vielleicht übertrieben, aber ich bin halt schon jemand, der das Schöne am Laufsport findet, und da sind wir uns wahrscheinlich sowieso alle einig, dass man halt wahnsinnig viel einfach selbst durch Training, durch Ernährung, durch Umstände, wie man sein Leben so um das Lauftraining herum gestalten kann, eben verbessern kann. Und das ist der große Vorteil am Laufsport, dass man eben kein großes Equipment braucht. Und das ist ja wirklich so ein bisschen auch der Sport ist, der vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, am wenigsten diskriminierend ist dann in dem Fall auch, ne? Weil er weder von finanziellem Hintergrund noch von sonstigen Sachen irgendwie abhängig ist. Und das, finde ich, verliert seine Unschuld halt durch die Schuhe auch, durchs Doping sowieso, das ist klar. Aber klar, man kann auch sagen, ja gut, du hast aber auch Laufschuhe am Bein. Wenn du jetzt wirklich so ein Purist wärst, dann müsstest du halt barfuß laufen oder mit irgendwelchen alten Tretern, die null Technologie drin haben. Das stimmt natürlich auch alles, völlig klar. Ne? Bis zu einem gewissen Grad bin ich da auch dabei. Und die Tatsache, dass ich mit einer GPS-Uhr, Laufuhr mit technischen Superausstattungen laufe, mag auch sein, dass das ein gewisses Doping ist, aber das finde ich alles noch legitim, weil es ein emotionales Doping ist. Also insofern, naja, es ist ein schwieriges Thema, ihr merkt schon, man verhasst sich dann auch schnell, aber Daniel, du rettest mich jetzt.
Genau, was mir halt dabei gleich einfällt, ist, wie schön das doch ist, dass wir alle Breitensportler sind, die in erster Linie ja überhaupt in gar keiner Konkurrenz zueinander stehen. Gut, Ludwig, dich nehme ich außen vor, weil du mit deinen Zeiten wahrscheinlich schon auf dem einen oder anderen Volkslauf tatsächlich was abräumen könntest, aber per se laufen wir alle für uns. Das heißt, wir haben gar nicht die Not irgendwie oder kommen gar nicht in die Not zu sagen, hey, ich bin nur Zweiter geworden, weil ich keine Carbon-Schuhe hatte und der Erste, der hatte jetzt die Nike Vapor irgendwas, sondern wir sind selbst dafür verantwortlich, mit welchen Mitteln wir unsere Leistung bringen, und der eine findet es vielleicht gut oder es ist ja auch überhaupt nicht abwertend gemeint. Ne? Ich habe ja selbst auch ein paar Carbon-Schuhe mir letztes Jahr gekauft und fand das Laufgefühl bei Tempo auch angenehm. Ich finde das aber auch überhaupt nicht schlimm. Und da kann man selbst für sich entscheiden, ist es mir auch wert, der Kaufpreis ist ja bei allen Herstellern enorm, ist es mir das wert, nur für den Zweck einfach 200 Euro oder bei manchen Herstellern mehr für ein paar Laufschuhe auszugeben und das zu investieren für einen eventuellen Leistungs-, für einen eventuell, weiß nicht, 20 Sekunden oder was, die ich auf dem Halbmarathon gut mache, rein theoretisch gesponnen. Wenn nicht, dann nicht, weil was verlieren wir dadurch? Eigentlich im Grunde genommen nichts, weil wir befinden uns ja immer nur in stetigen Wettkampf mit uns selbst im Grunde genommen.
Ja, absolut. Und ich glaube, und deswegen wehre ich mich ja auch, oder ich finde es immer ganz interessant, das ist, glaube ich, ein Thema, das wir auch mal auf der Agenda hatten, der Unterschied zwischen Laufen und Joggen. Ne? Also ich bin kein Jogger, ich bin Läufer, weil Laufen halt eine Lebenseinstellung ist letztendlich. Ne? Also das ist ja etwas, was man einfach, das ist ja nicht nur, dass ich rausgehe auf die Straße und dann eine Stunde lang jeden Tag meine Kilometer abspule, sondern da gehört da viel mehr dazu. Das ist, wie gesagt, was man darum herum baut, warum man das macht, dieser meditative Charakter, den wir, glaube ich, alle kennen vom Ausdauersport, der sehr, sehr wichtig ist, das Reflektieren. Also ich möchte gar nicht wissen, was ich über manche Dinge denken würde, wenn ich den Laufsport nicht habe, weil du halt einfach gar nicht die Möglichkeit hast, so tief auch für dich über Dinge nachzudenken und zu reflektieren und Sachen zu hinterfragen oder zu entwickeln für dich auch und eben diese Me-Time zu nehmen, die du sonst halt einfach nie hast, ne, zu keinem Tageszeitpunkt oder Nachtzeitpunkt, je nachdem, wann man dann halt läuft. Niklas, und dann komme ich nochmal kurz zu dir, weil du bist ja jemand, der auch gerne mal lange Touren mit dem Fahrrad macht. Und da würde mich einfach mal interessieren, das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Jahresrückblicken oder sowas zu tun, aber Was passiert da? Also hat es bei dir auch so den Charakter, ich möchte eigentlich ein bisschen Zeit mit mir verbringen, ich möchte über mich was kennenlernen, weil Ausdauer ist ja immer etwas, was irgendwie auch sehr, mit sehr viel Zeit verbunden ist. Wie ist das denn bei dir? Was treibt dich dazu, aufs Rad zu steigen und durch die Länder zu reisen?
Ja, also einerseits mich kennenzulernen, das stimmt schon, sich in den eigenen Körper, kommt aber noch dazu, ähnlich wie beim Laufen, nur natürlich in einem größeren Radius auch die Umgebung kennenzulernen, ja, weil man beim Radfahren tatsächlich mal in ein anderes Land auch mit einer Tour reinfahren kann, wenn man Glück und gute Beine hat. Ja, und das liebe ich einfach, dass man, wenn man sehr lange fährt, ja, an einem Tag verschiedene Sprachen, Kulturen, Landschaften, Topografien und so weiter sehen kann, und genauso kann ich dabei eigentlich ähnlich wie beim Laufen auch ganz gut abschalten, auch wenn man noch ein bisschen mehr Restkonzentration übrig lassen muss. Beim Radfahren ist immer ganz gut. Aber ja, das ist so, was ich besonders schön finde und besonders spannend.
Also im Prinzip dann auch wieder so ein bisschen das Selbstorganisierte, ne? Oder vielleicht auch die kleineren Wettbewerbe. Das ist vielleicht auch was, was uns dieses Jahr durchaus auch gelehrt hat und wo man vielleicht auch auf das kommende Jahr blicken kann. Gibt es jetzt möglicherweise auch mehr kleinere Wettbewerbe wieder? Nicht unbedingt nur, weil die großen noch nicht erlaubt sind, sondern weil man gesehen hat, eigentlich ist es ja ganz nett, mit weniger Leuten auf vielleicht anderen Strecken mal an der Startlinie zu stehen. Und da würde ich vielleicht jetzt mal direkt nochmal auch zu Adrian gehen, weil ich weiß, dass er die Frage auch aufgeschrieben hat. Welche Veränderungen wird es denn bei den Wettkämpfen auch geben im neuen Jahr? Also werden wir wieder die großen Massenstarts haben, werden wieder 40.000 in Berlin stehen oder werden vielleicht doch die kleineren Wettkämpfe, die selbstorganisierten Wettkämpfe, die überschaubaren Wettkämpfe wieder beliebter werden?
Also ich würde mal sagen, so wie sich das das Jahr bis jetzt so gestaltet, ne, mit Corona und so weiter, dann würde ich jetzt mal so einfach mal die steile These aufstellen, dass wir im ersten halben Jahr sehr wenige Wettkämpfe und schon gar keine Stadtmarathons sehen werden. Und wenn Wettkämpfe, dann auch schon mit sehr ausgeklügelten Hygienekonzepten und wie du sagst, ne, kleine Felder. Was ich mir halt gut vorstellen kann, und da gibt es tatsächlich schon Wettkämpfe, die das praktizieren, ist, dass ein Wettkampf über mehrere Wochenenden gestreckt wird. Ne, das ist zum Beispiel dieses Jahr so beim Königsforst-Marathon bei Köln. Ne, die hatten das letztes Jahr auch schon so gemacht, dass die an drei Wochenenden da die Matten auslegen, ich glaube irgendwie so immer so 30 Leute auf die Strecke lassen, von der Uhrzeit bis der Uhrzeit, nächstes Wochenende wieder, und dann hast du einen Halbmarathon, dann hast du einen Marathon, ne, dann hast du irgendwie einen Zehner oder so. Ich glaube, so in der Richtung könnte sich das entwickeln, ne, dass das in diesem Rahmen stattfinden wird, ja.
Was meint Daniel dazu?
Ich mache gerade parallel, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ich finde das echt schwierig zu beurteilen, weil auch vor Corona hatte ich den Eindruck, dass sich das ein bisschen mehr spaltet, dass diese, ich sag mal, mittelgroßen Marathons oder mittelgroßen Laufveranstaltungen es ein bisschen schwerer hatten, weil die Rambazamba wollten, die sind zu den ganz großen gegangen. Und es gab aber, fand ich, schon einen spürbaren Trend zu den kleinen Veranstaltungen. Das heißt, hier ist mal gerade natürlich auch durch das Aufkeimen des Trailsports, da gab es mal hier eine kleine Traillauf-Veranstaltung, dann gab es mal da was. Und ich glaube, dass das Ganze durch Corona nochmal eine stärkere Dynamik gewonnen hat. Und ich glaube, wenn die Pandemie irgendwann im Griff sein sollte, hoffen wir, dass es dazu kommt, dann wird sich das ganz, ganz stark abzeichnen. Das ist ein riesen Run auf die richtig, richtig großen Events wird, weil viele das dolle vermissen, aber auch sehr, sehr viele es wertschätzen, auf Kleinveranstaltungen zu gehen. Was die Umsetzung angeht, glaube ich, dass wahrscheinlich in dieser Zwischenphase da sehr viel die auch jetzt im Sommer erprobten Konzepte zum Tragen kommen. Also zum Beispiel im Trail-Bereich dieses Rolling-Start-Prinzip. Ich glaube, das habe ich in Österreich das erste Mal gesehen, und beim Sachsen-Trail wurde das auch gemacht, dass man ungefähr angeben musste, was man vorhat zu laufen, und man dann eben gestaffelt auf die Strecke geschickt wurde. Ich glaube, das ist so ein Übergangskonzept, dass das funktionieren könnte, und was, glaube ich, auch einige Veranstaltungen, die im Sommerplan jetzt auch erstmal so angekündigt haben. Und dann wird man mal schauen, worauf es hinausläuft. Aber so dieser dieser mittelgroße Marathon, zum Beispiel Münstermarathon oder sowas, ich glaube schon, dass die es schwerer haben könnten als vor Corona.
Kurze Zwischenfrage an Daniel. Du hattest ja praktisch jetzt letztens einen Wettkampf gehabt, sozusagen. Ne? Also der Silvesterlauf in Frankfurt wird ja quasi als Virtual Race veranstaltet. Und es so in der Timeline so auf Strava habe ich ja schon einige dort laufen sehen. Einige haben daran teilgenommen. Wie gestaltet sich das da direkt? Weil ich habe das, wie gesagt, nur durch Strava halt gesehen. Gibt es da auch eine offizielle Ergebnisliste? Wird da sowas geführt? Läufst du da mit Chip oder gibst du einfach deine Zeit durch?
Da läuft das so. Ich glaube, ähnlich wie beim Niklas in Siegen, beim Siegener Lichterlauf auch. Du hast einen Zeitraum. Ich glaube, jetzt beim Frankfurter Silvesterlauf waren es die kompletten Winterferien. Ich glaube, 3 Wochen, in denen die Strecke quasi freigegeben ist. Die war durchgängig beschildert. Und du misst das Ergebnis per Laufuhr, GPS, und reichst quasi die GPS-Messung von Garmin oder den Link zu Strava ein. Ich glaube, in Frankfurt hat Spiridon das zusammen mit larache.de gemacht. Die kennt man ja auch. Und das fand ich, hat auch ziemlich gut funktioniert. Also zum einen natürlich der Frankfurter Silvesterlauf hat natürlich auch eine Größe, dass das sehr, sehr viele Leute erreicht hat. Ich glaube, am Ende haben über 1000 Leute ihr Ergebnis virtuell eingereicht. Und der Reiz da war für mich halt auch wenn ich das nicht im Wettkampfcharakter gelaufen bin, aber ich fand es schon schön, prinzipiell daran zu partizipieren, weil nicht im Vergleich wie bei anderen virtuellen Läufen zum Teil irgendwo gelaufen wurde. Das heißt, wenn ich die Leute ärgern will, laufe ich einfach die Feldbergstraße runter mit 15% Gefälle und laufe, weiß ich nicht, 35 Minuten auf 10 Kilometer, um es mal vollkommen zu übertreiben, sondern alle sind auf derselben Strecke unterwegs gewesen. Natürlich gibt es dann Unterschiede bezüglich des Wetters, der Strecke an sich, weil der eine ist halt im Matsch gelaufen und der andere bei kompletter Trockenheit. Klar, das bleibt nicht aus. Aber das fand ich schon als sehr, sehr cleveres Konzept. Und das könnte ich mir, du hast es ja beim Königsforst-Marathon auch angesprochen, das ist schon was ich mir vorstellen könnte und was Sinn macht zu sagen, wenn man das noch mit einer richtigen Zeitmessung, mit Messchips oder entsprechend kombiniert, ist das ein Konzept, das für mich auch funktionieren könnte und auch Spaß macht. Eigentlich ein sehr, sehr taugbarer Kompromiss.
Jetzt frage ich mich ja, wenn man sich mal überlegt, welchen Zulauf im wahrsten Sinne des Wortes das Laufen bekommen hat vor der Krise, ne? Also vor 2020 oder im Frühjahr 2020 noch, wo wir wirklich vollgepackte Marathons in allen möglichen Großstädten der Welt hatten. Und jetzt haben wir diesen Cut, ne? Und auf der einen Seite sind plötzlich ganz viele Menschen zum Laufen gekommen, die vorher nie gelaufen sind, weil sie gemerkt haben, ich bin froh, dass ich überhaupt rausgehen kann und ich kann meine Runde drehen und ich genieße die Freiheit des Laufens. Und auf der anderen Seite sind aber die Leute, die vielleicht gesagt haben, ich will jetzt irgendwann im Herbst Frankfurt oder Berlin mal einen Marathon finishen, weil das einfach auf meinen Lebenslauf gehört. Die haben natürlich jetzt nicht trainiert und sind vielleicht auch wieder komplett weggekommen davon. Und ich frage mich, ich formuliere das jetzt auch bewusst provokant, ist das so eine Art reinigendes Gewitter vielleicht auch, das wir da gerade erleben und sagen, okay, jetzt trennt sich mal wieder die Spreu vom Weizen. Ne? Also wie gesagt, ich überspitze ganz bewusst, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie arrogant klingen oder sowas. Jeder, der läuft, ist ein Läufer, gar keine Frage, und das ist auch gut. Aber was das so für die Wettbewerbsphilosophie vielleicht auch angeht, vielleicht hinterfragt man sich nochmal doppelt, muss ich wirklich einen Marathon in meinem Leben im Lebenslauf stehen haben oder entwickelt sich die Laufszene vielleicht dahin, was wir gerade auch festgestellt haben, ich nenne es jetzt mal Herzensläuferinnen, entwickeln sich weiterhin zu den eher kleinen Rennen und die Großen haben vielleicht gar nicht mehr so einen starken Zulauf, weil eins ist ja klar, wenn jetzt im Herbst die großen Rennen wieder losgehen, dann werden nicht 40.000 top trainierte Athletinnen und Athleten dastehen, weil halt einfach ein Jahr lang kein Laufen angesagt war, zumindest was Wettbewerbe angeht oder was vielleicht auch strukturiertes Training angeht, wenn man keinen Coach hat. Also glaubt ihr, dass sich das auch auf auf das Gesamtbild des Laufsports auswirken könnte, Niklas?
Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Ich glaube, sowohl im Laufsport als auch in der gesamten Gesellschaft, dass sich ganz vieles nach Corona, zumindest nach einem gewissen, nach 1, 2, vielleicht 3 Jahren, wieder ähnlich entwickelt wie vorher. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich glaube, so an Corona als Chance, was im Hinblick auf die Gesellschaft irgendwie oft gesagt wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Also
du meinst, wir lernen nicht dazu.
Genau, auch das meine ich. Also ich glaube, dass Wettkämpfe auf jeden Fall wieder das Nonplusultra werden, dass da wieder sehr viele Leute dran teilnehmen werden. Mal gucken, ich kann die finanzielle Lage von den Veranstaltern nicht abschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass Wettkämpfe jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen teurer werden und dass das vielleicht ein paar Leute abschreckt, weil die Leute das Geld wieder reinholen müssen. Und dass vielleicht auch ein paar Veranstaltungen pleite gehen und nicht mehr stattfinden können. Aber ja, grundsätzlich glaube ich, dass da im Großen und Ganzen alles beim Alten bleiben wird, ja.
Wir werden nach der Corona dann irgendwann sagen, in 2-3 Jahren, oh, war das schön, als der Marathon noch 100 Euro gekostet hat. Jetzt müssen wir 500 dafür hinlegen.
Wahrscheinlich, ja.
Der Berliner hat schon immer mehr als 100 Euro für einen Marathon gezahlt, aber das nur am Rande. Was mich noch interessieren würde, vielleicht nochmal auch aus Coach-Sicht betrachtet, und sowohl Adrian als auch Daniel, du coachst ja auch Leute, habt ihr irgendwie eine Veränderung an Anfragen gemerkt? Also sagen jetzt Leute irgendwie, habt ihr mehr Leute, die sagen, ich will mit dem Laufen anfangen, oder habt ihr mehr Leute, die sagen, ich muss mich jetzt komplett umorientieren und will jetzt mehr auf Trails oder mehr auf, keine Ahnung, auch Mountainbike oder Triathlon oder so gehen, weil ich was Neues suche? Gibt es da eine spürbare Veränderung bei euch auch in der Ansprache?
Das ist natürlich für mich schwierig zu beurteilen, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich quasi mein Coaching-Angebot so ein bisschen offengelegt habe und mehr Athleten und Athletinnen aufgenommen habe, da war Corona ja schon da. Das heißt, die Leute sind ja schon wohlwissend, obwohl diese Corona-Situation besteht, auf mich zugekommen und haben quasi nach Unterstützung bei der Trainingsplanung gesucht. Das heißt, ich selbst habe da, bis auf bei wenigen Athleten, die ich vorher schon betreut habe, gar keine so große Veränderung gespürt. Tendenziell muss ich aber sagen, gerade zum Jahresende war ich sehr, sehr überrascht, und das habe ich auch in unserem Jahresabschluss gesagt, mit wie viel Motivation, und das hat mich ja nachher auch sehr, 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 sehr stark motiviert und war auch schon ein Stück weit ergreifend, mit wie viel Motivation die Sportler und Sportlerinnen, die ich betreue, durchweg sich Ziele gesteckt haben, und das Ziel, und ich glaube, darauf läuft wahrscheinlich die Frage auch hinaus, das Ziel muss dann eben nicht sein, 10 Kilometer laufen, und das ist ein legitimes Ziel, wenn man das machen will, kein Thema, aber das Ziel kann alles Mögliche sein, und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin erzählt habe, das Ziel kann halt einfach das sein, was mir wichtig ist, und wenn es eine 10 Kilometer Bestzeit ist, dann ist es genauso legitim wie 70 Kilometer, wie ein Bescheuerter durch den Pfälzer Wald rennen. Und das war, ja, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe da keine Veränderung festgestellt, weil als ich angefangen habe, war die Kacke schon am Dampfen.
Okay, Adrian?
Ja, ganz klar, ganz klares Ja. Und tatsächlich auch in beide Richtungen, ne? Also Anfang des Jahres habe ich jetzt irgendwie gedacht, oh, wir springen jetzt die Leute weg, ne? So März, April, und tatsächlich war es andersrum, ne? Also da hatte ich erst richtig Arbeit bekommen. Zum Ende des Jahres habe ich tatsächlich noch ein paar Leute hinzubekommen, die entweder gesagt haben, ich brauche jetzt wirklich einen Trainer, um strukturiert zu trainieren, weil ich habe gesehen, in einem Corona-Jahr 2020 habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt, also brauche ich jemanden, der mir da so ein bisschen auf die Finger guckt. Und dann habe ich tatsächlich noch Athleten, die gesagt haben, ey, ich bin für den oder den Wettkampf angemeldet, ich brauche da auch jemanden, der mich da jetzt irgendwie unterstützt, egal ob das Ding jetzt stattfindet oder nicht, ne? Aber ich brauche da auch so ein bisschen Ordnung in mein Training, also ne, es hat sich jetzt in beide Richtungen bewegt tatsächlich.
Also wir merken schon, nicht alle Berufszweige leiden unter Corona, es gibt auch durchaus welche, die neue Kunden hinzugewinnen, das ist ja auch sehr erfreulich. Ich habe ja noch eine Frage drin, wir haben uns ja im Vorfeld natürlich wie immer bestens vorbereitet und haben auch entsprechend Fragen gesammelt, und es gibt hier eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, die aber leider von Adrian kommt, nicht von mir. Der schreibt hier rein, steile These, ist der Triathlon am Ende und kommt der Duathlon zurück? Adrian, erklär bitte diese Frage mal genauer.
Naja, also wenn man sich überlegt, wie die Situation in Schwimmbädern ist und wie wir Altersklassenathleten, ne, jetzt irgendwie wirklich schon monatelang ohne Schwimmen ausharren müssen, dann finde ich, ist das schon irgendwie so, dass ich mir denken könnte, okay, so die schon etwas unbeliebte Sportart Duathlon konnte tatsächlich zurückkommen, weil ich meine, Laufen und Radfahren kannst du ja immer noch, ne? Und das wäre schon die Chance für die Veranstalter, und es gibt ja einige in Deutschland, viele wissen es nur nicht, es gibt einige Duathlon-Veranstaltungen in Deutschland, die tatsächlich jetzt ihre Chance bekommen könnten, ne? Damit jetzt ein bisschen nach vorne zu kommen, sagen, hey, ne, ihr trainiert Laufen, ihr trainiert Radfahren, macht doch mal einen Duathlon, ne? Und ein bisschen Werbung für Duathlon wäre ganz cool, weil ich auch an sich finde, die Sportart auch richtig, richtig cool, und es gibt richtig, richtig schöne Veranstaltungen in Deutschland. Von daher, ja, das ist im Endeffekt so das Ganze, ne? Dass aufgrund dessen, dass die Altersklassenathleten, weil die Profis, die haben Zugang zu Schwimmbädern nach wie vor, ne? Die dürfen in Schwimmbäder rein, aber der Altersklassenathlet halt nicht. Ne, und deshalb, also wer weiß, wie lange sich das zieht. Klar, irgendwann kann man ja auch in den See springen, aber dann haben wir frühestens wahrscheinlich Mai, ne, so hartgesottene gehen vielleicht nochmal März, April rein, aber da ist es schon sehr, sehr kalt, kann ich auch aus Erfahrung sagen, also für mich ist es nichts. Ja, also, ne, und da ist schon die Triathlon-Saison zumindest voll im Gange. Ne, wenn du da erst richtig mit Schwimmtraining anfängst, dann, boah, dann kannst du da nicht allzu viel holen.
Ja, würdet ihr der These zustimmen, Niklas, Daniel, Duathlon kommt, Triathlon stirbt?
Ja, also ich habe da ehrlich gesagt wenig drüber nachgedacht, aber es klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Und also ja, ich beschäftige mich natürlich nicht so viel mit Triathlon oder mit anderen Ausdauersportarten wie ihr. Also ja, bei mir wäre das Problem eher, dass ich halt kein Duathlon kenne, glaube ich. Also die Werbemaßnahmen müssten da auf jeden Fall noch ein bisschen verbessert werden, würde ich sagen. Aber ja, absolut plausibel. Und ich glaube, genau, dass die Schwimmzeiten bei Breitensportlern wahrscheinlich eher eine Delle nach unten
reinbekommen. Ganz heftige Delle.
Von daher, ja, wäre das ganz gut zu sehen. Und jetzt, wo du gerade so drüber geredet hast, bekomme ich auch ein bisschen Lust auf Duathlon. Vielleicht sollte man mal wieder hier eine Ansage im Wechselzone-Podcast machen. Vielleicht eine Viererstaffel dieses Jahr.
Ich lade euch alle ein zum Mettmanner Duathlon. Das ist ein wunderschöner Duathlon, wo ich schon oft aus Versehen auf die Strecke gelaufen bin, zu Zeiten, wo ich noch überhaupt nichts mit Sport zu tun hatte. Aber es sah alles sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr schnell aus.
Also Daniel, zu meinen Ironman-Zeiten Anfang 2000 habe ich dreimal am Duathlon in Mettmann teilgenommen, weil ich damals in Wuppertal noch gelebt habe, und Mettmanner Duathlon hat wirklich schon fast einen Kultstatus.
Dann sollten wir dahin. Wann ist der immer? Der ist doch, glaube ich, bestimmt auch...
Der ist April.
Oh, das wird eng. Das wird noch nichts dieses Jahr, glaube ich. Also ich würde den Laufpart übernehmen bei der Staffel, ne? Überraschenderweise. Fahrradfahren ist nicht so meins.
Ich meine, das ist ja aber eine Kurzduathlon. Die Strecken sind da relativ kurz. Ich glaube, das ist 5:20:5.
Ah ja.
Glaube ich. Ist schon aber lange her. Wie gesagt, 2004 oder 2005 war ich da das letzte Mal. Und den gibt es immer noch, ne?
Na, ich muss nochmal kurz zurückspringen zum Schwimmen und da auch nochmal eine Brücke schlagen. Und Niklas, du bist ja jemand, der jetzt mit dem Schwimmen eigentlich so ein bisschen ernsthafter angefangen hat vor der ganzen Geschichte hier, ne?
Was?
Ja. Okay, weil ich bin ja ganz gut durch die Krise gekommen, wie wir alle, Gott sei Dank, sind wir auch dankbar dafür, aber ich habe eine Panik schon, denn bei uns sind ja auch schon seit Wochen die Fitnessstudios zu. Und ich habe ja, ich weiß gar nicht, vor 4 oder 5 Jahren mühsam angefangen, dieses Krafttraining in meinen Trainingsplan aufzunehmen und es zu zelebrieren, einmal in der Woche mindestens. Und das ist halt was natürlich jetzt nicht ganz wegfällt, weil ich ja doch so ein mini kleines Home-Gym in Form von ein paar Hanteln und einer Kettlebell und einem Balanceboard mir aufgebaut habe und Bändern. Aber das ist natürlich überhaupt kein Vergleich mit einem Fitnessstudio. Und ich habe nicht unbedingt Panik, aber doch Bedenken, dass das jetzt ein bisschen drunter leidet, diese ganze Kraftgeschichte. Und ich weiß, Daniel, du hast ja ein richtiges Home-Gym nach Hause geholt. Aber Niklas, wie ist es denn bei dir? Denkst du dir jetzt, okay, jetzt brauche ich mit dem Schwimmen auch nicht mehr anfangen, ne? Jetzt ist schon so lange Pause, jetzt bringt es mir wahrscheinlich nichts mehr, bei Null anzufangen. Oder bist du so motiviert genug und sagst, nee, da komme ich schnell wieder rein, das will ich auf jeden Fall auch wieder forcieren und ich bin motiviert genug? Oder beziehungsweise, wie motivierst du dich denn dafür?
Ehrlich gesagt bin ich da relativ entspannt, weil es mir da bisher nie um irgendwelche Zeiten ging. Da bin ich realistisch genug um das Schwimmen einfach als Ausgleich zu nehmen und ja tatsächlich ja als Ausgleich zum Laufen, gerade in der Zeit, wo es mit der Verletzung ein bisschen doller war. Von daher versuche ich das jetzt auch nicht irgendwie hier das Schwimmen im luftleeren Raum im Home Gym nachzuholen oder irgendwie bestimmte Körperpartien zu trainieren, weil ich weiß, das hat eh keinen Sinn. Aber ja, ich also glaube daher, dass ich relativ einfach wieder reinkomme und freue mich total drauf. Ja, stellt es mir aber natürlich bei anderen Leuten schwierig vor. Ich habe ja vor ein bisschen mehr als einem Jahr einen Kraulkurs gemacht mit einem mehr oder weniger professionellen Schwimmer, der hier irgendwie so Siegerlandrekorde hält. Und jetzt habe ich vor kurzem einen Artikel über ihn in der Zeitung gelesen, wo er auch nochmal erzählen durfte, wie schrecklich die Situation gerade ist für ihn als Schwimmer. Er hat gesagt, dass er im Sommer, als die schon wieder offen waren, bei 70 Wochenkilometern wieder angekommen ist. Das ist übrigens mehr, als ich laufe seit vielen Monaten.
Heftig, ja.
Und bis man da sich wieder rantrainiert, also ja, da bin ich ehrlich gesagt einfach nur froh, dass ich kein Schwimmer bin, auch wenn das irgendwie eine doofe Antwort ist für alle Schwimmer.
Ist natürlich krass, 70 Kilometer, also das ist ja...
Ja, und es zeigt halt einfach, dass wir wirklich einfach Glück haben als Läufer, ne? Dass wir halt unseren Sport weitermachen konnten in allen möglichen Lockdown-Modellen. Aber Adrian, nochmal ganz ernst gefragt auch, was sagst du denn den Athleten, wenn die sagen, hey, ich kann kein Krafttraining mehr machen, mein Fitnessstudio ist zu und ich habe halt kein Gerät zu Hause, ne? Also was macht man da? Muss man da jetzt Sorge haben, dass man nie wieder gut laufen kann oder zusammenklappt nach 40 Kilometern, weil man keinen Rücken hat? Was rätst du den Leuten? Was kann man dagegen tun?
Naja, mal davon abgesehen, dass wirklich sehr wenige Freude daran haben, Krafttraining zu machen oder Interesse daran haben, Krafttraining zu machen, da braucht schon wirklich große Überredungskünste, weil ich da sehr große Verfechter von Krafttraining bin. Aber ja, tatsächlich machen es die wenigsten regelmäßig. Der ein oder andere baut es schon hin und wieder in sein Training mit ein. Und ja, tatsächlich haben die meisten, irgendjemand hat irgendwas zu Hause immer, ne? Also sei es im Bänder oder meine Hantel von Großvater, die total verrostet ist oder irgendwas. Irgendwas liegt zu Hause immer. Ja, und zur Not tun es auch die, Crunches, Push-Ups und so weiter. Das ist im Notfall auch besser als nichts.
Home Gym Influencer ist auch so ein Geschäftsmodell, das große Blüte gehabt hat. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Du hast dir ja tatsächlich Gerätschaften zugelegt. Hat das was mit den Fitnessstudios zu tun gehabt, die geschlossen waren, oder hast du das ohnehin vorgehabt? Und gehst du je wieder in ein Fitnessstudio, wenn die wieder offen sind?
Tatsächlich hatte ich kurz vor Corona meine Fitnessstudio-Mitgliedschaft abgeschlossen, weil ich dachte, das wäre eine coole Sache. Bin nicht einmal drin gewesen, habe quasi jetzt ein Jahr lang Lehrgeld gezahlt, um zu merken, nee, ich brauch das nicht. Ich hatte vorher schon ein bisschen was daheim. Punktuell habe ich mir noch Sachen gekauft. Und ich möchte mal eine Lanze fürs Krafttraining sprechen, weil ich habe nach dem Krafttraining ein Gefühl, das kenne ich vom Laufen zum Beispiel nach dem Intervalltraining. Also Parallele Nummer eins, ich habe meistens vorher sehr wenig Lust drauf. Es ist einfach, man weiß, es wird jetzt intensiv, es wird anstrengend und es ist auf jeden Fall mit Arbeit und mehr Anstrengung verbunden, als wenn ich jetzt auf einen lockeren Dauerlauf gehe oder mich vielleicht einfach mal stretche, wobei Stretchen ja auch für viele ein großes Maß an Motivation erfordert, aber egal, darauf gehe ich jetzt nicht ein, das ist eine andere Büchse, die wir nicht öffnen wollen, hoffe ich. Tatsächlich ist es bei mir so, nach dem Krafttraining, diese Zufriedenheit und was ich ganz doll merke, dieses Gefühl, etwas Intensives geschafft zu haben. Also genauso wie nach dem Intervall, wenn ich merke, die Pumpe geht, vielleicht ich spüre die Oberschenkel, ich spüre die Waden und ich fühle mich geschafft, aber es ist ein positives Geschafftfühlen. Also das ist wirklich etwas, was ich mitnehme und wo ich momentan an einem Punkt bin, dass ich sage, okay, ich werde kein Bodybuilder, weiß Gott nicht, aber wo ich dann sage, ich muss mich auch begrenzen, dass ich vielleicht nur meine 2 Krafttrainings pro Woche mache, weil irgendwann, wenn ich nebenbei noch viel laufen möchte, irgendwann wird es auch schwierig, das unter einen Hut zu bringen oder vor allem auch sinnvoll, das unter einen Hut zu bringen. Aber ich muss sagen, ich habe da überhaupt keine Motivationsprobleme mehr. Also sobald ich wieder in dieser Regelmäßigkeit drin war, anfangen ist immer kacke, aber sobald ich das mal 2 Wochen in Folge meine 2 Krafteinheiten pro Woche gemacht habe, habe ich da überhaupt kein Problem mehr. Es ist einfach ja, es fühlt sich danach einfach gut an. Und das ist dann die Belohnung für mich.
Ich glaube, dass das grundsätzlich sowieso der falsche Ansatz ist, zu sagen, oh Gott, morgen ist das oder jetzt ist dann gleich das oder sowas und sich dann auszubilden wie oder auszudenken, wie schlimm das alles werden kann. Das trifft, glaube ich, auf jede Trainingseinheit zu. Und das habe ich auch, Gott sei Dank, für mich auch gelernt, wirklich in diesem Moment zu sein. Darüber haben wir schon ganz oft gesprochen. Ich kann es aber nur immer wieder betonen, weil es so wahnsinnig viel bringt. Und mir bringt es auch so wahnsinnig viel, wenn ich morgens aufstehe und weiß, okay, in einer Stunde ist es dunkel und kalt und es schneit auch leicht und ich werde rausgehen und werde 1,5 Stunden Training machen. Intervalltraining oder langsames Training, was manchmal noch schlimmer ist bei so einem Wetter, ne? Das wird ganz furchtbar. Das kann ich tun oder ich kann sagen, okay, ich stehe jetzt erstmal auf, ne? Ich mache einen Schritt vor dem anderen, ich gucke, dass die Muskeln so langsam ein bisschen warm werden, dass der Kopf auch ein bisschen warm wird, ich mache mir einen Kaffee, ich lese ein bisschen und dann gehen so langsam die Lebensgeister an und dann ziehe ich meine Schuhe an und dann gehe ich raus und dann tipple ich ein bisschen und dann merke ich schon, ah, okay, Bewegung, langsam wird's und dann bin ich halt einfach in der Einheit drin und dann genieße ich die Einheit und dann tut's auch nicht mehr weh, dann ist es auch nicht mehr kalt. Also, ne, wenn du dann irgendwann zum Sprinten anfängst und beim dritten oder vierten Intervall bist, also wer dann noch friert, da muss ich sagen, da ist noch was anderes irgendwie nicht in Ordnung, das tut dann einfach nicht mehr weh und du, wie du es gesagt hast, wenn du dann nach Hause kommst, zurückkommst und in die Dusche gehst oder an den Frühstückstisch, dann ist es einfach ein ganz großartiges Gefühl und das ist ja, das ist es einfach wert und ich glaube, das ist einfach wichtig und das verstehen vielleicht manche nicht. Du musst da einfach reingehen und einfach jeden Moment für sich nehmen und nicht irgendwas ausmalen oder spekulieren, was in Zukunft sein soll. Ein Thema, das wir oft hatten, das ich aber gar nicht oft genug behandeln kann, weil ich es ganz großartig finde. Daniel, du auch.
Ja, absolut. Vielleicht noch ein Motivationstipp oder generell ein Tipp für alle, die jetzt da sitzen und sagen, ich habe überhaupt keine Motivation, überhaupt irgendwas zu machen oder ich kriege einfach den Arsch nicht hoch, wenn ich dann zu Hause meine Crunches und Push-Ups ohne irgendwas mache und vermisse das Equipment im Fitnessstudio, dann kann ich eigentlich nur sagen, stellt euch irgendwas zu Hause hin, guckt bei eBay Kleinanzeigen oder wo auch immer und legt euch so meinetwegen gebrauchtes Hantelset oder irgendwas hin und sobald es da steht, im sichtbaren Feld, es erinnert dich jeden Tag daran, das ist wie die Laufschuhe, es erinnert dich jeden Tag daran, dass du die Möglichkeit hast, jetzt was zu machen. Das ist bei mir zum Beispiel mit der Yogamatte so, ich versuche seit 2 Jahren eine Yoga-Routine zu etablieren, das klappt weiß Gott nicht so, wie ich mir das wahrscheinlich vorgenommen habe, aber die Matte liegt da. Und spätestens, wenn ich das 5. Mal vorbeilaufe in der Woche, da denke ich, ja, jetzt setze ich mich mal drauf und mache irgendwas. Und das ist dann keine Stunde, die ich was mache. Aber lass es einfach 5 Minuten sein, in denen ich mich dehne, an denen ich mich sonst nicht gedehnt hätte. Und an der Stelle auch eben einfach ein großes Shoutout für dieses tolle Gefühl, wenn man eine Hantel hat oder weißt du Geier was, eine Langhantel und du kannst einfach auf beiden Seiten eine Scheibe drauflegen. Wie gesagt, ich bin kein Bodybuilder, aber es ist für mich vergleichbar, wie wenn ich einen Intervall laufe und ich bin 5 Sekunden schneller auf den Kilometer, ist es für mich ähnlich, wie wenn ich sage, okay, natürlich sollte man auf die saubere Ausführung achten, klar, aber wenn ich das hinkriege und ich kann jetzt ein bisschen mehr Gewicht drauflegen, dann ist das für mich auch ein Progress, den ich dann auch genieße und ich kann mir vorstellen, dass das vielen anderen auch so geht. Und wem es nicht so geht, der muss einfach mal durchziehen, ganz ehrlich.
Ja, einfach mal machen, so ist es tatsächlich, glaube ich auch, ja. Okay, Leute, so langsam aber sicher, glaube ich, nähern wir uns der Zielgerade. Dieses Bild sei auch mal wieder verwendet. Adrian, ich frage dich einfach mal, hast du noch Fragen an unsere Gäste?
Du hast diese so quasi ne, angewunken, wie neigen sich dem Ende.
Und jetzt kommen Adrians Fragen. Was? Und jetzt kommen Adrians Fragen. Also das Ende ist noch weit.
Ja, also du hast ja von den 15 Fragen, die ich aufgeschrieben habe, hast du ja da 2 reingenommen. Nein,
Spaß beiseite.
Nee, also tatsächlich könnten wir noch sehr lange drüber reden. Also neben der steilen These mit den Triathlons und Duathlons habe ich ja auch noch einen anderen Punkt aufgeschrieben, der auch, finde ich, so quasi als Zukunftsmodell vorstellbar ist. Und zwar nämlich die für Läufer die FKTs, ne, was jetzt dieses Jahr sehr, sehr in Mode gekommen ist. Und in der Radsportwelt haben wir jetzt sowas wie die Orbit-Deutschland-Runde sozusagen, ne, die Radsport-Ultras. Und das ist tatsächlich für mich, gerade so jetzt in der Corona-Zeit, was gerade die beiden, wo ich mir denke, das passt ja wirklich für Corona-Zeit wie Faust aufs Auge. Ne? Also Daniel, du kannst vielleicht die FKTs ganz gut beurteilen, weil du jetzt auch ein oder mehrere, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, aber einen bin ich mir ganz sicher gemacht. Das könntest du dir vorstellen, dass das jetzt quasi in unserem geplagten Corona-Jahr so als Zukunftsmodell irgendwie standhalten könnte?
Ich glaube schon, dass das weiter Bestand haben wird, auch wenn dieser Hype, der ist ja jetzt auch schon spürbar zurückgegangen. Man hatte ja zum Ende des ersten Lockdowns oder Mitte des ersten Lockdowns war es ja, also du konntest ja nirgendwo hingehen, ohne von mit irgendwelchen FKTs erschlagen zu werden. Das hat sich so über das Jahr hinweggezogen. Und jetzt hat sich so eine gewisse Substanz gebildet und ich glaube, auf dem Level wird es auch erstmal bleiben, dass es immer mal wieder neue FKTs gibt. Jetzt gerade auch witterungsbedingt auf jeden Fall weniger, weil viele FKTs sind dann doch auch im Ultramarathon-Bereich oder kratzen da dran, manche sogar weit darüber hinaus. Und ja, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den 100-Meilen-FKT irgendwo im Wald zu laufen bei minus 6 Grad am Tag oder minus 10 Grad in der Nacht oder auch bei Herbstwetter kann ich nicht unbedingt empfehlen und wenn doch, Kudos. Ja, aber ich glaube, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass das weiter Bestand hat, gerade bei den Menschen, die sowieso schon dazu geneigt haben, sich sehr, sehr spezielle, sehr intensive Herausforderungen fernab von den Volksläufen und Marathons zu suchen. Also beim Vergleich für mich, ich bin ja kein FKT geplant auf Zeit gelaufen, habe aber trotzdem zwei Strecken gehabt. Das war einmal der Grüngürtel Frankfurt und dann der Pfälzer Höhenweg, den wir zwar auch nicht auf Zeit gelaufen sind, aber tatsächlich ja auch überhaupt durch die FKT-Seite drauf gekommen sind. Und das war für mich der größte Mehrwert dieses kleinen FKT-Hypes, dass man halt sich viel mehr mit, oder ich mich viel mehr mit Strecken beschäftigt habe, die es so gibt, mit Wanderwegen und Möglichkeiten. Einfach, es hat sich ein riesen Feld an Möglichkeiten erschlossen und am liebsten wäre man ja sofort losgerannt und hätte alles erkundet. Und ich glaube und ich hoffe auch ein bisschen, dass das auch 2021 weiter eine Rolle spielt.
Ich habe noch eine Sache an den Niklas, ne, und da habe ich jetzt quasi eine Empfehlung. Ich weiß nicht, wann habe ich das erwähnt? Ich glaube, in der vorletzten Folge, nachdem Tabea und Lukas bei euch waren, hast du ja so dein Organisationstalent auch das so ein bisschen erwähnt. Und da habe ich halt gesagt, also für dich wäre perfekt, so wie du das erzählt hast, musste ich sofort, als ich es gehört habe, habe ich mir gedacht, Every Single Street ist dein Ding. Also hier eine ganz klare Empfehlung an dich. Geh das mal in Siegen an, weil diese Planung, ne, das zu planen und auch nicht nur davor zu planen, wie du läufst, sondern auch im Laufen selbst das zu planen. Ne, wie organisiere ich mich da und so weiter. Ich glaube, das passt bei dir wunderbar und ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
Dankeschön, habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Ist in Siegen auch echt nochmal eine Ansage mit der Topografie, aber klar, also du hast recht, da ziehe ich auf jeden Fall auch den Hut vor dir und allen anderen, die sich da schon viel ausprobiert haben. Ist bestimmt spaßig und eine schöne Arbeit, das Ganze vorzubereiten.
Definitiv,
ja, genau. Und zu FKTs wollte ich noch sagen, also FKTs selber haben mich jetzt letztes Jahr nicht so angesprochen, weil mir die Strecken noch zu lang waren mit der Verletzung. Aber grundsätzlich, ja, hat sich das auch für mich so angefühlt, als würde man, ja, durch die ausgefallenen Wettkämpfe ein Stück weit Autonomie zurückgewinnen in seine eigene Laufplanung, was irgendwie auch widersprüchlich ist, weil man kann ja auch alle selber planen, wenn Wettkämpfe stattfinden. Aber es bietet sich natürlich jetzt dieses Jahr an, Sachen zu machen, die man in einer normalen, strukturierten Saison mit festgelegten Wettkämpfen nicht machen kann und, bei mir sind das zum Beispiel längere Radfahrten, irgendwie mal 150 oder mehr Kilometer zu fahren. Das würde jetzt in eine strukturierte Marathonvorbereitung nicht perfekt reinpassen, kann man natürlich auch mal machen. Also bei mir ist das, dass ich im Sommer zum Beispiel plane, eine Radreise zu machen in die Niederlande. Die habe ich, glaube ich, auch vor ein paar Jahren schon mal bei LLE angekündigt. Jetzt will ich es wirklich durchziehen. Streaken kann man natürlich auch immer machen, bietet sich aber jetzt natürlich auch besonders an, das einfach mal auszuprobieren und gucken, wie das funktioniert. Mal irgendwie den schnellsten Kilometer aller Zeiten zu laufen. Also ja, vielleicht liegt es daran, dass ich immer noch diesen halbes Jahr Corona-Verzug habe, aber ich freue mich total drauf, irgendwie noch viele verrückte Sachen dieses Jahr auszuprobieren, und vielleicht fange ich erst mit Every Single Street an und dann gibt es den Duathlon.
Hört sich nach einem Plan an.
Sehr gut. Ja, ich glaube, man hat einfach gesehen, dass es halt viele Komponenten und Facetten des Ausdauersports gibt, die man vielleicht gar nicht entdeckt hätte für sich, wenn man das ganze Jahr voll geballert hat mit geplanten Wettkämpfen und Rennen. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir es aber so langsam, aber sicher. Alle Fragen von Adrian sind abgehandelt, gewissenhaft, hoffentlich. Sehr gut, Daumen oben, wunderbar. Wir lassen euch natürlich jetzt nicht ziehen, ohne dass ihr uns ein Gastgeschenk macht, das ist ja klar. Und fordern das auch ein, selbstverständlich von euch. Denn wir haben uns gedacht, wir haben ja so ein paar Formate hier bei uns in der Wechselzone, die es hier immer wieder mal gibt. Und ein Format ist der Off-Track. Und so wie ihr jetzt auch eine Playlist habt, haben wir beim Wechselzone Off-Track auch eine Playlist. Wir haben ja mit der Vorbereitung von den 100 Kilometern, Daniel, auch eine Playlist gemacht. Also das gehört einfach zum guten Ton, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen würden wir euch bitten, ich hoffe, ihr seid unvorbereitet genug, dass ihr jetzt auch wirklich drüber nachdenken müsst, uns ein Liedchen dazulassen für unsere Wechselzone Off-Track Spotify-Playlist. Was würdet ihr uns denn gerne da lassen? Wir fangen jetzt mal mit Niklas an, weil der guckt schon ganz selbstvertraut.
Er guckt ganz selbstvertraut in seine Spotify-Lieblingssong. Ja.
Schnell noch durchklicken.
Guckt, was ich denn so in letzter Zeit gehört habe. Nehmen wir mal einen Klassiker des letzten Jahres, den ich beim Laufen aufgehört habe. Das ist der Song IBB, der steht für Ignaz Bubis Bridge in Frankfurt. Der eine oder andere wird sie kennen. Und das ist ein Song von Jelo und Abdi. Ich wünsche viel Spaß beim Hören.
Sehr gut, den suchen wir dann gleich mal. Und ich hoffe, ich kann alles richtig schreiben, aber ich gehe mal davon aus. Wunderbar. Ansonsten bitte einfach nochmal kurz in die WhatsApp-Gruppe schicken. Okay, super, dankeschön. Und Daniel, was hast du uns mitgebracht?
Tatsächlich habe ich gerade das neue Chelo und Abdi-Album aufgemacht, weil ich auch ein Lied von demselben Mixtape nehmen wollte, aber da der Niklas nicht zuvor gekommen ist, nehme ich Die Kids sind okay von ZSK, ein wunderbares Lied, was ein bisschen Mut macht, Punkrock-Song der Band ZSK, der ein bisschen Mut macht in der aktuellen Zeit und uns aufzeigt, dass eigentlich unsere Jugend sehr, sehr gut ist und aus lauter politisch ambitionierten und interessierten Gretas besteht und eben nicht aus alten, weißen Männern.
Sehr schön, und mir fällt an dieser Stelle, weil wir gerade bei alten, weißen Männern sind, noch ein, dass wir euch gar nicht vorgestellt haben am Anfang dieser Episode, aber ich gehe davon aus, dass wir uns alle gegenseitig kennen und die Hörerinnen und Hörer euch kennen, und insofern kann ich nur empfehlen, guckt vorbei, hört vorbei bei Laufen, liebe Erdnussbutter, das sei hier nochmal in aller Deutlichkeit gesagt. Ich darf also offensichtlich auch wiederkommen oder bei euch auch weiter vorbeikommen. Ich habe kein Hausverbot bekommen. Also hört vorbei, folgt uns, folgt euch auf Instagram. Wir sind auf YouTube, wir haben Patreon. Habt ihr auch Patreon?
Nee.
Noch nicht, okay. Also guckt vorbei, Daniel, Niklas und die Laufen, liebe Erdnussbutter, Jungs und Mädels, immer auf jeden Fall wert zu hören und zu gucken und zu lesen. Von meiner Seite war's das. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Wir sollten es immer wieder mal wiederholen, würde ich sagen. Sache. Euch ein gutes Jahr, und man liest und hört sich auch weiterhin. Und wir bleiben verbunden. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Gut aussehen, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Ciao.
Das waren die schönen letzten Worte, die ich euch jetzt auch noch verwehrt hatte. Aber die sind hiermit erledigt. Ciao, ciao.